Stülp. Gut, 1. Mose 18, Vers 1. Und der Herr erschien ihm, dem Abram, bei den Teraphinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden? So geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie sprachen, »Tue, wie du gesagt hast.« Und Abram eilte in die Hütte zu Sarah und sprach, »Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen.« Abram aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf, und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist denn deine Frau Sarah?« Er antwortete, »Na drinnen im Zelt.« Da sprach er, »Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben.« Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, und Abram und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, »Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Oje, und dazu ist mein Herr ein alter Mann.« Da sprach Jahwe, der Herr, zu Abram, »Warum lacht denn Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben.« Da leugnete Sarah und sprach, »Ja, ich habe nicht gelacht«, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, »Doch, du hast gelacht.« Im 19. Vers 1 sieht man, dass es zwei Engel sind und Gott. Nicht nur, dass Gott hier selber Jahwe sagt, also den Namen nimmt, sondern dass auch Abraham den Namen nimmt. So ein, das ist interessant, so ein, dass Abraham irgendwann erkennt, ey, das ist mein Herr, das ist Gott. Das ist der, der mir am Anfang schon begegnet ist, Jahrzehnte her. So ein, der mir gesagt hat, komm einfach und folge mir. Lauf einfach los, nimm alles, was du hast, verlass alles, was du hast und was du bist. Ich gebe dir was. So ein Jahrzehnte, wo Abraham auf der Reise ist und auf der Wanderschaft. So ein wartend irgendwie auf die Verheißung, auf die Erfüllung. Und jetzt ist er so eine alte Traube schon, ne? Und auch Sarah. So ein, aber trotzdem kommt Gott immer und immer wieder, so ungefähr alle 10 Jahre zu Abraham und sagt, hey, aus deinem Samen und aus Sarahs Leib werde ich euch einen Sohn schenken. Und aus dem werden Völker werden wie Sand am Meer. Mein Volk, berufen und auserwählt. So ein, das sind, letztes Mal kam er wieder 11 Jahre später, ne, und jetzt sind 13 Jahre später, und ich kann Abraham und Sarah da echt verstehen, ne. Ich meine, du bist berufen und erwählt, und dann hast du natürlich irgendwas als Christ vor Augen, so ist es bei uns ja auch, ist der gleiche Gott immer noch, so ein, aber nicht bei jedem geht es halt so in Erfüllung. Und auch nicht mit der Geschwindigkeit, so wie man es erwartet. Ne? So, nach meiner Bekehrung habe ich nur Großes gesehen. Nee. So, ne? Ich sehe immer kleiner. So, aber irgendwie ist es genau das, warum Gott manchmal das macht, so, damit man verändert wird und ihn kennenlernt. Wir erkennen stückweise, sagt Paulus, und das stimmt. Wir denken, wenn wir uns bekehren und ein bisschen was hören und lesen, so dass wir Gott jetzt erkannt haben und auch seine Vision für unser Leben und auch uns in ihm und uns in anderen so, aber das ist absolut nicht wahr, weil je reifer man wird, desto mehr sieht man, dass dieser Spiegel, in dem man guckt, verschwommen ist. So dass man nur von Schritt zu Schritt irgendwie erfährt, dass man immer wieder seine Ansichten verändert. Nicht alle, ist klar, aber manche. Dass man denkt, man hat jetzt Weisheit und Erkenntnis erlangt und dann kommt irgendeine Situation, wo man erkennt, oh nee, so ist es doch nicht richtig. Ich bin Gott dankbar, dass er uns das nicht vorwirft. So wie wir Menschen, dass andere Menschen gern vorwerfen oder schnell. Sondern dass für Gott das alles klar ist, dass wir keine Weitsicht haben können. Dass wir immer wieder erkennen müssen, dass wir überhaupt keinen Plan haben. Was Abraham hier zu einem gerechten Mann macht und auch Sarah zu einer gerechten Frau, ist nur eins, dass sie, obwohl sie immer wieder zweifeln und Gott nicht glauben, so wie Sarah hier, dass sie am Ende dann doch immer wieder zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ja, du bist Jahwe und wir gehen den Schritt jetzt weiter, auch im Unglauben. Auch im Zweifeln, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Du bist trotzdem der du bist mein Herr. Ja. Ich liebe das, immer wieder in der Bibel zu sehen, so vor Jesus als Mensch, dass Gott immer wieder zu dem Menschen ganz persönlich kam, in Form von einem Mensch oder von einem Engel. Ne? Dass Gott immer wieder zu dem Menschen kam, unabhängig von dem Fluch der Sünde, zu dem Menschen kam und auf unser Niveau sich gezeigt hat, auf unser Niveau gesprochen hat. Ne? Wenn du in manchen Bibelkreisen so Menschen reden hörst, dann ist das ein Niveau von der Sprache, die für normalen Menschen, für ungebildeten Menschen wie mich manchmal echt schwer ist, wo ich dann sitze und über ein Wort nachdenken muss, 10 Minuten, bis ich überhaupt den Sinn erkenne von dem Ganzen. Ne? Oder wo Christen so drumherum reden mit ihrer geistlichen Weisheit, ganz mit einfachen Worten, aber ich trotzdem nicht ewig brauche, um überhaupt einen Kontext rauszukriegen. Ne? Was will denn derjenige oder diejenige jetzt eigentlich sagen? Ne? Aber wenn ich zu meinem Gott komme, dann ist er auf meiner Ebene so, dass ich ihn verstehe. Das ist was ich auch durch meine Kinder gelernt habe und durch die Kinderstunde früher, die ich gegeben habe. Mit jedem Alter entsprechend anders zu reden. Weil ich will ja verstanden werden, ich will ja das Kind verstehen. Ne? Ich will aber auch dass die Jugendliche mich versteht und auch ich will den Jugendlichen verstehen, so wie ich es jetzt bei meiner Tochter und meinen Großen halt irgendwie eine neue Sprache lernen muss. Ein neues Verständnis für Sprache. Ne? Genauso wie ich es bei meiner Frau tun muss. Auch bei den Leuten in der Gemeinde. Ne? Ich kann mit einem gereiften Menschen anders reden als mit einem Menschen, der Jesus gerade erst kennenlernt oder noch nicht richtig kennt. Ne? Das ist eine Sache, die man lernen muss, die entscheidend ist, dass man Sprache lernt, zu kommunizieren. Ne? Das ist nicht nur das, was die Ehe rettet und hält, sondern das ist auch das, was jede Beziehung irgendwie festigt und stärkt. Das ist aber genau der Punkt, den Menschen, gerade Christen, viele Christen nicht lernen. Die halt mit jedem gleich reden und eigentlich ist es total egal, ob man verstanden wird oder nicht. Hauptsache man hat es gesagt. Manchmal ist es Kommunikation, die beste Kommunikation, nicht zu sagen. Ja, habe ich auch in der Ehe gelernt. Das kann ich jetzt bei niemand anderen anwenden, aber manchmal ist es die beste Kommunikation, ich liebe dich zu sagen oder du bist mir viel wert, wenn ich meine Frau im Po kniepe, aus Spaß. Ne? Und das ist eben das, was Jesus uns gelehrt hat und gezeigt hat. Er kam wie einer von denen, die er erreichen wollte, setzte sich dazu, hatte Gemeinschaft, hat gegessen, hat geredet und versucht, irgendwie auf den anderen einzugehen. So. Und das ist das, was auch wir lernen müssen, immer wieder. Und bei vielen fällt mir das leicht, bei vielen Menschen. Aber manche Menschen mag ich nicht oder die machen mir Angst oder sind mir unbequem. So, da fällt es mir schwerer und da muss ich lernen, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Unabhängig davon, was er glaubt und was er ist oder sein möchte. Gott hat immer Gemeinschaft gesucht. Dafür liebe ich ihn. Ist auch interessant, dass Abraham da sitzt und die drei kommen auf ihn zu und er spricht aber nur mit Gott. Ja, mein Herr. Und ist klar, dass ich jetzt drauf komme, wascht eure Füße. Muss ich natürlich gleich ans Abendmahl denken mit Jesus, wo die Fußwaschung ist. Und ist klar, das ist was Traditionelles hier, ist ganz normal. Die hatten Sandalen an oder irgendwas und hatten dreckige Füße und es gehört sich nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es auch mehr ist als nur das. Wir wissen durchs Abendmahl, dass die Fußwaschung bedeutet, dass du deinem Bruder vergeben sollst. Oder deine Schwester. Und nichts mehr. Wir sind vom ganzen Leib gewaschen, das ist die Theorie dahinter, die hat Jesus gegeben, die Theologie. Wir sind komplett gebadet, wir müssen nicht mehr beim Abendmahl, wenn wir zu Jesus kommen und dran denken, dass er bezahlt hat für alles, wird er so tun, als ob wir uns das erste Mal bekehren oder so und müssen ihn nicht nochmal opfern oder irgendwas, sondern wir sind komplett gewaschen und das bleibt doch so, bis wir bei ihm sind von alle Ewigkeit. Aber unsere Füße sind halt trotzdem dreckig, weil wir sündigen, weil wir verfehlen, weil wir nicht gerecht sind, weil wir gerechter werden und dann doch wieder auf die Schnauze fallen und wieder ungerecht sind. Weil wir fromm und heilig leben und dann würde die Kontrolle verlieren oder einfach loslassen und würde uns einfach hingeben dem, was wir eigentlich schon errungen haben. Wir müssen uns die Füße waschen, ständig muss Jesus uns die Füße waschen, aber das Abendmahl hat Jesus noch eins draufgesetzt und hat gesagt, und ihr wascht den anderen die Füße. Nicht nur ich euch, sondern du auch deinem Nächsten. Akzeptiere, dass auch dein Bruder oder deine Schwester genauso Gnade braucht und Sünder ist wie du. Fehltritte hat, sich gehen lässt, verfehlt. Und das ist eine Sache, die heute noch wichtig wird. Deswegen spreche ich das auch an. Ich will jetzt hier gar nicht mehr zu dem Text groß sagen. Außer vielleicht, weißt du, Gott sitzt halt da und das sind halt eigentlich Fremde. Aber Gott sitzt da und fragt halt, wo ist Sarah, deine Frau? Ich muss mir halt heute Abraham und Sarah halt vorstellen. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, vielleicht 27 Jahre oder so, wo sie berufen wurden und immer noch ein Stamm von dem Sichtbares, außer Ismael hieß der so. Der nicht der Berufene und Auserwählte war, auf den sie warten. Aber ich musste mir die beiden halt vorstellen in ihrem Glaubensleben. Die haben keine Brüder und Schwestern, die sie erbauen oder YouTube oder irgendwelche Bücher von Leuten, die ihre Erfahrungen teilen oder ihre Predigten und Einsichten, worüber sie stundenlang oder tagelang oder jahrelang nachgedacht haben. Gott hat auch ihnen kein Regelwerk gegeben oder eine Ordnung, die sie befolgen können und die sich tasten können, was gerecht und ungerecht ist. Das sind einfach zwei Menschen, die Gott begegnet sind, wo Gott gesagt hat, folge mir. Die selber entscheiden müssen, was ist gerecht und ungerecht. Die selber lernen müssen, gehorsam zu sein und zu glauben. Die Stück für Stück Gott erkennen müssen. Im Nichts. Wie er wirklich ist und wer er ist. Und wir sehen Abrahams Gang hier, wie sein Herz sich krass verändert einfach. Und sein Glauben gestärkt wird. Wie er Gott immer mehr erkennt, wie er wirklich ist und Gott dadurch auch immer mehr vertraut. Und auch Sarah ist so eine starke Frau des Glaubens, die einfach ranwächst und ein Vorbild wird für die, die danach kommen. Haben letztens gesehen, dass Gott auch den Segen, den gleichen Segen über Sarah spricht und sagt, du heißt jetzt Fürstin. Und aus dir, aus deinem Leib werden Generationen von Könige und Fürsten kommen, so und wie Sand am Meer, ne? So, und die beiden sind auserwählt und berufen und lernen aber Gott kennen, ne? So, sind nicht stark, so, oder besonders zu dir oder mir. Und ich kenne diese Situation, in der befinde ich mich jetzt auch gerade, so, ne? Du sitzt da und Gott hat geredet und du weißt, Gott ist da und du bist berufen und auserwählt und, aber um mich drum rum gucke ich und ich bin nur verwirrt. Zweifle manchmal. Manchmal verliere ich einen Glauben. So, manchmal verliere ich auch einen Glauben an euch. Na, jetzt nicht vielleicht die hier drin sitzen, aber, ne? So, wo manchmal zweifle ich an Gott und verliere da mein Vertrauen. So, und wo ich mich so im Dunkeln finde und denke, bin ich Banane? Bilde ich mir das alles nur ein? Wo bist du denn? Wann kommst du denn? Jetzt sollte es doch langsam eintreten. So, ne? Aber wenn ich diesen Glauben verfolge oder diese Zweifeln verfolge und dem Raum gebe, komme ich immer wieder nur an einen Punkt, dass ich vergesse, dass Gott absolut den Überblick hat und seine Zeit und Möglichkeit für alles. Dass sein Name über jeden Namen steht. So, dass auch wenn für mich die Sachen zu komplex sind oder zu undurchsichtig, dass das für ihn nicht so ist. So, weißt du, er sitzt da und er kennt unsere Herzen, meine Gedanken, er kennt alles und jeden, er kennt meinen Ausgang, er weiß genau, was gleich passiert. Ich sitze nur im Jetzt und erwarte entweder nichts von gleich oder ganz viel. So, entweder Gutes oder Schlechtes. So, aber er steht über denen und kommt immer wieder zu uns Menschen und begegnet uns. Und jetzt viel näher als hier. Ich meine, ich würde ihn lieber mal physisch sehen, das ist klar. So, und physisch hören. Und mal anfassen und was auch immer, ne, anfassen jetzt nicht unbedingt, aber, ne, so ein, aber dennoch, das, was Christus uns geschenkt hat, ist um einiges mehr als das. Er wohnt mitten in uns und redet ganz persönlich, gibt ganz persönlich Antwort, individuell auf meine Situation. Und manchmal darf er oder will er keine Antwort geben, weil das nicht gut tut mir, wenn ich jetzt weiß, was passiert. Aber dann schenkt er mir Trost. Und manchmal ist dieser Trost nur den nächsten Schritt zu gehen, in meinem Zweifel. Irgendwie die Kraft zu finden, das Vertrauen und den Glauben in ihm weiterzugehen. Auch wenn ich mich so fürchte vor dem nächsten Schritt. Oder wenn ich mich so quälen muss für den nächsten Schritt. So ein, unser Gott hat einen Überblick. Und er kommt spätestens pünktlich. Zu einer festgesetzten Zeit. Unser Gott weiß alles. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abram ging mitten mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abram verbergen, was ich tun will? Abram soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihnen gebiete, den Weg des Herrn Jahwes zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abram kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Ich finde es so schön, dieses Zwiegespräch hier. Ne? Ich meine, es ist der Allmächtige. Der offenbart sich auch als der und Abraham erkennt ihn auch als den, der er ist. Ne? Aber die zwei Engel gehen schon mal vor nach Sodom. So ein, ne? Und Abraham macht noch ein Schwätzchen mit Gott. Ne? Das ist ein sturer Sack, Abraham. So ein, ist echt ein schwacher Mensch. Ich meine, der vertickt seine Frau an Pharao, weil er Angst hat, getötet zu werden. Ne? Zweimal. Ich meine, das ist kein Superheld. Aber dennoch kannst du sehen, so wie er mit, weil er lebendig mit Gott geht und seinem Glauben, und Gott mehr ist als nur eine Statue oder eine Religion oder irgendein Symbol oder irgendeine Art, das zu leben, weil Gott persönlich eine Person ist, die man anspricht und von der man hört, auf die man vertraut und auf die man wartet. So kannst du sehen, dass er so gefestigt wird, dass er diese krassen Glaubensschritte dann tut, bis zu dahin, dass er seinen Sohn noch opfert im Glauben, naja, warum auch immer Gott das will, aber dann macht er ihn halt wieder lebendig. Er ist ja berufen, er wählt, er wird ihn ja nicht totlassen. Das ist ja Quatsch. Ist eine Sache, die wir echt lernen müssen oder verstehen müssen oder uns immer wieder daran erinnern müssen, wie auch immer, dass Gott uns geboten hat, seinen Weg zu gehen, den schmalen Weg, der Christus ist. Es gibt einen breiten Weg, es gibt einen schmalen Weg, Punkt. Es gibt keinen Mittelweg. So, diese Wege gehen so weit auseinander, dass du nicht auf beiden irgendwann, ist es vorbei, du kannst nicht mehr auf beiden laufen und musst dich entscheiden. Und das hat Christus uns berufen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Geh den schmalen Weg. Durch die enge Pforte. Werf deinen Ballast ab, weil sonst kommst du nicht durch und nimm die Last an, die ich dir gebe. Die ist bemessen für dich. Und die ist nicht schwer. Ne? Und gebiete das auch deinem Nächsten, den Weg des Herrn zu bewahren. Und das ist eine Sache, die ist echt wichtig. Was ich sehe, was immer mehr abhanden kommt. Dass Menschen den Weg bewahren, Christus bewahren. Und zwar so, wie er sich offenbart hat, entweder selber und durch die Evangelien oder da, wo Gott geredet hat, im Alten Testament, oder durch die Apostel. Ne? Gott so zu nehmen, wie er ist, heißt Gott zu lieben. Wer Gott nicht so anerkennen kann und lieben kann, wie er ist, ist nicht in Gott. Wer nur einen Punkt verändert oder wegnimmt, ist verflucht. Und das ist eine Sache, wo du erkennen kannst, ob jemand errettet ist oder nicht. So liebt er Gott, so wie er ist oder nicht. Ist die Bibel bitter oder süß? Ist seine Wahrheit und seine Erkenntnis, die Gott uns offenbart durch sein Wort, ist das nur allwissend und dadurch, egal zu welcher Zeitalter, immer gleich? Oder ist Gott menschlich und muss sich korrigieren und verbessern, wenn das nächste Zeitalter kommt? Das ist schwer manchmal, gerade. Heute gibt es Punkte und Gedanken über Gerechtigkeit, wo es auch mir schwerfällt, Gott zu vertrauen und zu sagen, nee, du hast alle Weisheit und alle Wahrheit, du bist gerecht. Und das, was du sagst, ist gerecht. Und es ist schwer, auch für mich in bestimmten Gesprächen einzustehen für seine Gerechtigkeit und zu seiner Wahrheit. Weil ich weiß, ich oute mich hier gerade als jemand ganz Böses. Ich verliere da meinen guten Namen, mein gutes Gesicht. Ich komme da nicht an, sondern werde noch schlecht gemacht vielleicht. Es kostet mich was, zur Wahrheit einzustehen in bestimmten Punkten heute. Und ich denke, das wird auch zunehmen. Aber das ist das, was Christus auch uns sagt. Den Weg des Herrn bewahrt ihr dadurch, dass ihr Gerechtigkeit und Recht übt. Ich bin ein Schüler und das weiß ich und dafür bin ich dankbar, dass ich das wissen darf. Weil ich muss üben. Und der übt, macht nichts vollkommen. Und macht viele Fehler. Und ich merke das jetzt zum Beispiel beim Verputzen. Ich habe noch nicht so oft verputzt. Das ist eine Katastrophe. Also gerade ist da nichts. Ist individuell jetzt Kunst. Ne? Könnte ich sagen und dadurch mir trotzdem auf die Schulter klopfen. Oder ich gucke es mir an und sage, oh, da muss ich noch ein paar Mal üben. Das ist gerade bei Ola, ich krieg's nie hin. Das ist eher mein Gedanke gerade. Wenn ich meine Fenster angucke oder die Tür, die ich gerade verputze. Ne? Ich denke, ich hasse das so. Ne? Genauso wie Tapezieren. Habe ich einmal gemacht in meinem Leben, nie wieder. Das ist eine Sache, die kommt nicht mehr in meinen Kopf. Es wird nicht mehr tapeziert. auf irgendwelche Wände einfach Farbe drauf, ist doch egal, ist schön. So. Nee, ist es eigentlich nicht, aber ich will nicht üben in dem Bereich. Ne? Aber mit der Gerechtigkeit und dem Recht ist es genau das Gleiche. So, ich kann nur üben. Und ich kann sein Recht und seine Gerechtigkeit nicht vollkommen darbringen, sondern fehlerhaft. So ein unvollkommen. Warum? Weil ich es nicht verstehe. So ein, weil frag dich doch mal, was ist Gerechtigkeit? Geh mal in die Welt und mach mal bei Facebook einen Aufruf, Hashtag, was ist Gerechtigkeit? So ein, was da kommt. Viel. Ne? Was ist Recht? Frag das mal in der Menschheit. Frag das einfach nur mal unter Christen. Hashtag, was ist Recht? Und du wirst viele Antworten bekommen, was Recht ist und was Unrecht ist. Und vieles wird sich unterscheiden. So ein, oder sich entgegengesetzt bewegen. So ein, wir haben keinen Plan, was wirklich was Gerechtigkeit und Recht ist in jeder Situation. Vielleicht in bestimmten Bereichen allgemein, ja, weil wir das wissen. Wenn Gott unsere Gerechtigkeit und unser Recht ist, dann wissen wir das. Das ist richtig, das ist falsch in bestimmten Punkten. Das ist gerecht, das ist ungerecht. So ein, aber im individuellen Alltagssituationen wissen wir das halt nicht. Und da muss man vor Gott kommen, ganz persönlich, individuell und in unserer Situation lebendig mit ihm reden und sagen, du bist der Lehrer, ich bin der Schüler. Lehre mich, was ist jetzt recht in der Situation? Was ist richtig? Lehre mich, was wäre jetzt gerecht? So, soll ich jetzt ermahnen oder lieber Klappe halten? Einen Blumenstrauß schenken? So ein, ich habe keinen Plan. Keiner von uns hat das. Viele denken nebenan, die haben das. Aber das ist einfach nur dumm und aufgeblasen. Wir wissen es nicht. Aber Gott weiß es, weil er gerecht ist. Und bei ihm nichts Böses ist. Das heißt, er macht alles richtig. Er muss sich da nicht anstrengen, er muss da nicht drüber nachdenken, er tut es, weil es ist. Aber wir müssen üben. Das heißt, uns Gedanken machen, zu erforschen. So ein, wer übt, hat Arbeit. Wenn du eine Arbeit schreibst, musst du vorher echt viel ackern damit, wenn du eine Eins willst. Oder eine gute Zensur zumindest. Wenn es dir egal ist wie mir damals, so war es egal, ob ich durchfalle oder nicht, so, dann hatte ich weniger Arbeit, weil ich weniger geübt habe. Ne? Und musste auf Glück hoffen. So ein Gott erwartet von uns nicht, dass wir vollkommen laufen, aber was er erwartet, ist, dass wir Gerechtigkeit und Recht üben. Und das tust du nur, wenn es dir wichtig ist und wenn Gott wirklich deine Gerechtigkeit ist und das Richtige. Wenn es dir, wenn Gott das nicht aus ist in deinen Augen, so dann formst du dir selber Gerechtigkeit und Recht und so ist es dann. Dann suchst du dir die, die nach deiner Nase tanzen und dein Bild von Gerechtigkeit und Recht haben und Wahrheit und fühlst dich dann gerecht, weil du hast ja Bestätigung. Das heißt aber nicht, weil man viel Bestätigung hat, dass es auch richtig und gerecht ist. Denn wir Menschen, keiner von uns ist gerecht und recht in jeder Situation. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. So interessant. Gott macht das öfters, so ein, dass er kommt und so tut, als ob er es nicht weiß. Warum auch immer, keine Ahnung. So ein, aber vielleicht ist es auch, wenn wir den Rest jetzt lesen gleich, so ein, wenn wir das sehen, so vielleicht macht er das auch, damit wir Menschen halt in bestimmten Situationen das Gefühl bekommen, oder kann ich vielleicht was sagen oder mich anstrengen oder kann was tun? Ne? Kann Gott helfen oder so, dass man rauskommt? Ne? Wenn Gott mir alles befehlen würde und vorsagen würde, so müsste ich mich nicht mehr anstrengen, ich müsste nur noch tun, folgen. Ne? Und der Herr sprach, nee, Vers 22, und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Und Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Ja, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die da drin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit den Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, na, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Ja. So stellt Gottes Gerechtigkeit in Frage. Aber das zeigt halt auch, dass er Gott halt noch nicht so kennt. Ne? Ich finde es klasse zu sehen, dass Gott drauf eingeht auf dieses Spiel so, ne, und nicht sagt, hey, du bist viel zu hochnäsig, wie redest du mit mir? Ne? So, und ich bin der Schöpfer. So, und ich suche mir jetzt einen anderen Abraham. So, sondern dass Gott Abraham mit Absicht das Gefühl gibt, dass Abraham was bewirken kann. So, aber lesen wir es dann weiter. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich hab's gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Ja, vielleicht gibt es ja 5 weniger als 50 Gerechte da drin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, ja, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, aber vielleicht finden sich ja 40 drin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, oh, möge es mein Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch mal weiter rede, vielleicht finden sich ja 30. Ja, Gott sprach, wenn ich 30 drin finde, okay, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach sieh mal, ich hab's gewagt, mit meinem Herrn zu reden, aber vielleicht finden sich ja 20 drin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zorne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede, ja? So, vielleicht finden sich ja 10 drin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Na, Gott spielt mit Abraham hier. So, auf eine liebevolle Art. Ne? So ein, könnt doch am Anfang gleich sagen, hey Abraham, ich weiß, worauf es hinausläuft, 10 Leute, das ist deine Familie, ich weiß, du kennst Sodom und Gomorra, du weißt genau, da sind Kindergerechten drin, so ein, denen ich wichtig bin, so die mein Recht und meine Gerechtigkeit oder meinen Weg interessiert, so ein, aber ich weiß von deinem Bruder, nee, Schwager, wie ist es bei mir, Neffe, von den Neffen Lot und seiner Frau und seinen Kindern, 10 Leute gehen durch. Ne? Aber ich bin dankbar, dass Gott das nicht immer so macht, denn in meinem Glaubensleben ist es manchmal genauso. Ne? Gott kommt und offenbart sich, aber offenbart nicht, dass er eine Lösung hat. Ne? Sondern lässt mich, zeigt mir mein so mein Unwissen in der Situation. Und ich komme und fange an zu verhandeln. Und irgendwie zu denken, das ist meine Gerechtigkeit. Weil ich habe das ja gewirkt. Ohne mich hätte ich nicht so verhandelt, so wären Lot und seine Familie auch verbrannt. Und ich fange erstmal clever an. Ich fange erstmal hoch an, 50, ich weiß genau, sind nicht da, aber so ein 5er-Schritt, 10er-Schritt und so weiter. So ein, aber das Interessante ist halt, wir müssen das nicht tun. Manchmal müssen wir das tun, weil wir nicht anders können. Aber es ist nicht nötig. Und zu dem Punkt wird Abraham auch noch kommen, so dass er weiß, so Gott ist alles möglich, einfach alles. Und ich gebe einfach alles auf, egal ob es Sinn macht gerade für mich oder nicht, egal ob es ungerecht ist oder nicht, so wie mit seinem Sohn Isaac. Wenn ich eins gemerkt habe, und ich hoffe, dass ich darin noch wachse in der Erkenntnis, egal was ich tue, am Ende gebe ich Gott die Ehre. Egal wie gerecht ich mich entscheide und wie fromm ich bin oder Heiliges tue, im Endeffekt war es sein Wirken. Im Endeffekt war es eh sein Plan. Und in seinem Plan hat er mich geführt, so dass ich selber wachse. Damit ich selber ein Herz kriege. Und Abraham hat hier ein Herz für die Menschen. Abraham macht eine klare Linie zwischen gottlos und gottesfürchtig. Das verschwimmt gerade. Alles, was ungerecht war, wird als gerecht gesprochen, immer mehr. Was als böse galt, schon immer verliert seine Wirkung und ist jetzt gut und ist gute böse. Sodom und Gomorra, das darf man nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht wie in so einem perversen Horrorfilm oder Thriller oder was auch immer, so, wo Sodom und Gomorra da dargestellt wird, so dass die Leute nur rumgehurt haben und dämonisch böse waren und was auch immer. Du kannst es in der Offenbarung sehen, und in den Schriften, wo es um die Endzeit geht. Die Menschen, die werden, dem wird Gerechtigkeit und Recht sehr wichtig sein, wichtiger als es war. Und je näher das Ende kommt, desto wichtiger wird dem Menschen Gerechtigkeit und das Richtige tun vor Augen sein. Aber sie werden den Schein haben von Gerechtigkeit und von Gottes Furcht. Aber Gott selber, seine Kraft, sein Wirken, sein Reden, sie werden einen Schein von Gottes Furcht haben, aber seine Kraft verleugnen. Aber nicht verleugnen bewusst. Jahwe, der Schöpfer, der redet nicht, sondern durch ihre Taten. Und das kannst du jetzt schon sehen, auch unter Christen. Es wächst immer mehr, diese Selbstgerechtigkeit, die einen altmodischen Christ, der noch oldschool ist, Magenprobleme bereitet, weil er denkt, was geht da ab? Sind die krank? Wie kann es überhaupt so weit kommen? Ne? Sodom und Gomorra, die waren voller Sünde und haben Böses getan. Aber ich glaube nicht, dass sie selber gesagt haben, wir sind böse. Und tun böse. Ne? Vielleicht in bestimmten Situationen ja, aber nicht im Allgemeinen. Und auch die Welt am Ende, bevor Jesus kommt, bevor die 7 Jahre Trübsal losgehen, auch da werden die Menschen sein wie immer und tun wie immer, aber mit einer auferlegten, getünchten Maske, die sie selbst erschaffen haben. Mit einem selbst erschaffenen Jesusbild. Mit selbst erschaffener Wahrheit. Die verdreht es. Das kannst du bei Laodicea sehen. Christen. Eine Christgemeinde. Wo Gott sagt, ihr seht nichts, ihr seid blind, ihr braucht Augensalbe von mir. Ihr sagt, ihr seid sauber und toll und schick, ihr seid aber zum Kotzen für mich als Schöpfer. Weil ihr mit mir unzufrieden seid und mich nicht mehr liebt. Wir werden nächste Woche sehen, das Gericht kommt. Und der Lot ist gerecht, weil er glaubt Gott. Habe ich heute erst gelesen. Im 2. Petrus war das, glaube ich. Ja, er selber hat überhaupt keinen tollen Gang. Er ist der in Laodicea steckt und nur Probleme kriegt deswegen. Der am Ende, weil er die schöne, reiche und weniger mühsame Seite gewählt hat vom Land, am Ende nur Arbeit und Kummer hat deswegen. Der doch nicht nur seine Habe dort größtenteils verliert, sondern auch seine Frau. Der einen echt schlechten Ausgang hat, wenn seine Töchter ihn vergewaltigen. Und all die Generationen, die danach kommen, Feinde werden von dem Volk Gottes. Ich meine, er selber war zwar gerecht, aber er hat nicht so gelebt. Weil er es einfach haben möchte und schön. Aber er hat Gott geglaubt und deswegen ist er gerettet. Und auch davon spricht die Bibel, es werden viele gerettet sein, aber viele werden wie durchs Feuer gerettet sein. Also nackig mit nichts. Aber gerettet, weil sie Gott geglaubt haben. Aber das ist ein Weg, den möchte ich nicht gehen. Das ist eine Sache, da habe ich Angst. Das ist eine Sache, die geht doch gar nicht, gerade in meinem Herzen. Und ich hoffe, das wird auch nie so sein, so, weil ich glaube an meinen Gott und ich habe Wahrheit gesucht. Ich kenne die Welt. Ich war Verfechter von Anfang an, als noch keiner gerufen hat mit meinen Leuten so draußen für homosexuelle Ehe und für dies und jenes und das, für Emanzipation und was auch immer, wo ich jetzt aber an dem Punkt bin, durch meinen Christus und auch damals schon an dem Punkt war, am Ende meines Weges, den ich selbst bestimmen wollte, ohne Gott, meinem Schöpfer, dass ich erkannt habe, das ist nicht Wahrheit, das ist nicht vollkommen. Das führt irgendwie immer zur Ungerechtigkeit. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und auch da weiß ich im Endeffekt, das war nicht ich, das war Gott, der mit mir war, Schritt für Schritt und mich zur Gerechtigkeit geführt hat. Und ich habe die Bibel gelesen, da hat sich nichts dran geändert. Ich werde niemals in meinem Leben irgendeinen Gott akzeptieren, der nicht allwissend ist. Hätte dieser Jahwe, dieser Gott, den ich hier gefunden habe, und dann auch physisch oder zumindest in der Person auch gefunden habe, hätte dieser Gott in irgendeiner Weise zu mir gesagt, okay, jetzt sehe ich das anders, hätte ich diesen Gott verlassen. Weil das ist nicht Allwissenheit. Hätte dieser Gott irgendwann gesagt, oder habe ich einen Fehler gemacht, oder dazu muss ich wieder gut machen, hätte ich diesen Gott verlassen, würde es auch jetzt tun. Weil das ist nicht Allmacht. Wir haben uns nicht zu schämen für unseren Gott. Und das Einzige, was ich will mehr und mehr so werden wie er. Gerechtigkeit und wirkliches Recht erfahren und kennenlernen und tun. In jeder Situation. Und dazu bin ich genötigt, immer wieder in Demut auf die Knie zu gehen und anzuerkennen, du bist Herr und ich folge dir und du musst mir jetzt Weisheit und Erkenntnis geben. Das wird sich nie ändern, egal wie viel ich lerne. Es kommt der Tag. Und ich bin dankbar, dass es hier auch so steht, weil Sodom und Gomorra ist ein Symbol, ein Zeichen. Eine Wolke für die 7 Jahre. Es kommt der Punkt, da ist das Maß der Sünde voll. Und Gott hört auf zu warnen und zu ziehen und zu rufen. Und der Gerechte wird rausgenommen werden aus der Welt. Die Entrückung. Und dann kommt das Gericht. Und niemand kann sich davor retten. Egal wie tief er gräbt oder wie hoch er steigt. Und ist für mich erschütternd, so viele Brüder und Schwestern zu sehen, bei denen das vollkommen egal ist. Weil das zeigt, dass die ihren Nächsten nicht lieben, sondern so sich selber lieben. Und dafür bin ich Gott dankbar, dass ich immer mehr Menschen sehe, die ich früher übersehen habe. Nicht böswillig, aber so ist so. Wo ich jetzt sehe, nee, ich habe eine Scheißverantwortung diesen Menschen gegenüber, Licht zu sein, Wahrheit zu geben und Recht zu geben. Wer riechen will wie die Welt, soll das tun oder stinkt in Gottes Nase. und auch bei jedem, der gerecht leben will, so wie er. Herr, ich bitte dich für die Zeit, dass du uns nicht nur Gnade gibst, sondern auch Stärke und Kraft. Ja, wir sind dieses Salz der Welt. Und auch wenn wir nicht die absoluten Macker sind, Herr, so wie Abraham oder Sarah oder Lot, ja, ja, so hast du doch uns berufen und erwählt, hast einen Bund auch mit uns gemacht, eine Verheißung geschenkt, ja, und ich warte auf dieses verheißene Land, ja, wo ich dann bauen darf und ein Haus hab und sein kann. Ja, ich bitte dich, dass du die Verblendung und die Schlafsucht und diese Krankheit rausnimmst, ja, dass du die Lügen Satans als das aufdeckst, was sie sind. So, egal wie wahr sie sind, ja, dass sie am Ende doch nicht gerecht sind und nicht richtig. Ja, auch wenn wir hier ein kleiner Kreis sind, so haben wir doch so viel erreicht. Dafür danke ich dir. Ich bitte dich, begegne uns ganz persönlich. Ich weiß, du bleibst treu. Dafür danke ich dir so. Amen.